Auf vielfachen Wunsch der Community hat das Projekt Orgenspalter TV jetzt auch einen Podcast bekommen. Der Podcast entsteht vor allem für die Supporter auf Patreon, aber die meisten Folgen landen mit etwas Versatz überall, wo es Podcasts gibt. Hallo Nico.
Hallo Maigi, die wieder vollkommen gesund ist.
Ja, also so gesund, wie ich sein kann? Das klingt komisch.
Echt?
Gesünder.
Okay.
Gesund genug für einen Podcast.
Ja, das heißt ja nicht viel, ne?
Ich huste nicht mehr.
Wir haben jetzt ein bisschen eine Pause gemacht, weil wir den Großteil des Oktobers flach lagen tatsächlich. Und ich will da gar nicht so sehr drauf eingehen. Du willst da nicht drüber reden. Dein Gesicht sagt mir, dass das gar nicht so wichtig ist. Wir waren ja auf der Spielemesse Anfang des Monats und mit Maske und sowas. Und trotzdem haben wir uns irgendwas Ekliges eingefangen. Deswegen hat dieser Podcast ein wenig pausiert, unfreiwilligerweise. Aber hier sind wir wieder, um über Star Wars zu reden. Alles kanonische Bewegtbild Star Wars in chronologisch richtiger Reihenfolge.
Mhm.
AKA The Good Batch. Und wir sind abermals beim letzten Story Arc von The Clone Wars angekommen.
Das passiert uns öfter.
Der zweite von drei Versuchen, diese Serie abzuschließen von ihren Machern. Richtig?
Ja. Es ist eine 4 Folgen umfassende Story um Yoda, der mehr oder weniger schon erfährt, was passieren wird. Kuriose Entscheidung.
Also wir sind in den Folgen 10 bis 13 von Staffel 6. Wir hatten schon drüber gesprochen. Eigentlich war die Serie mit Staffel 5 beendet und dann wurde Staffel 6 noch nachgeschoben, eine Halbstaffel als die Lost Missions. Und da wurde dann, nachdem eigentlich Staffel 5 schon ein okayes Ende hatte, ein weiteres Ende geschrieben. Du sagst, ja, Yoda erfährt schon ein bisschen, was passieren wird. Was glaubst du denn, was der Hintergedanke hinter diesen 4 Folgen ist? Also ohne jetzt schon zu sehr auf den Inhalt einzugehen. Was wollten sie damit machen?
Einfach die Verbindung ziehen, eine gerade Linie durch The Clone Wars, dann zur nächsten Trilogie?
Ich habe das Gefühl, sie wollten ein bisschen den Stoß abmildern. Also wenn jetzt Kinder sich 6 Staffeln The Clone Wars angucken und dann kommt dieser unglaublich düstere Rache der Sith, genau, da braucht es irgendwas Tröstendes. Und das versuchen diese 4 Folgen zu sein. Sie versuchen aber auch, wie du schon sagtest, noch ein bisschen lose Plotfäden zusammenzuführen. Und es geht unter anderem um Meister Sifo Dyas in diesen 4 Folgen. Wer ist denn Meister Sifo Dyas? Den kennen wir eigentlich nur aus Attack of the Clones.
Ja, da wird gesagt, Meister Sifo Dyas ist derjenige, der bei den Kaminoanern die Klonarmee in Auftrag gegeben hat.
Genau.
Aber Sifo Dyas ist zu dem Zeitpunkt schon tot.
Genau, also vor 10 Jahren, also zum Zeitpunkt 10 Jahre vor Attack of the Clones, gab es diesen Meister Sifo Dyas und er hat auf Kamino gesagt, ich hätte gern für die Republik diese Klone. Offenbar hat er sie auch bezahlt.
Ja, das
wissen wir
ist
nicht
etwas
so genau.
Unklar.
Ja. Aber dann ist er wohl verschwunden, verstorben, keiner weiß es so genau, er gilt als tot. Und jetzt, 10 Jahre später, sagen sie zumindest in der Folge, aber das ergibt keinen Sinn, es müssten 13 Jahre sein.
Mhm.
Also die Timeline ist ein bisschen durcheinander. 10 oder 13 Jahre später, also zum Ende der Klonkriege, hast du ein Viech auf deinem...
Fussel.
Ein Fussel. Maike hatte einen Fussel auf ihrer Bluse. Achtung.
Entschuldigung.
Ich hoffe,
Achtung, ich Fussel.
Zu euch jetzt in die Gehörgänge gepustet.
Ich habe extra weggepustet vom Mikrofon.
Wenn ein Fussel aus euren Lautsprechern auftaucht, ist es Maikes Fussel von Maikes Schulter.
Ja, bitte schickt ihn nicht zurück.
Behaltet diesen Fussel. Ja, wo waren wir? Sifo Dyas, genau.
Sifo Dyas ist tot und 13 Jahre nach seinem Tod findet Plo Koon den Ort, wo er gestorben ist. Oder zumindest sein Lichtschwert.
Genau, auf dem Planeten oder Mond, Obadiah, das ist der Planet der Pikes, wo das Pike-Syndikat herrscht.
Es ist ein Mond, aber das ist ja
es
egal.
Es ist ein Mond, okay, einem Himmelskörper.
Ja.
Ja, finden sie ein abgestürztes Raumschiff und das Lichtschwert von Sifo Dyas. Und dann wird erstmal ermittelt, was war eigentlich damals los? Wieso ist denn Meister Sifo Dyas, der angeblich noch einen zweiten Jedi dabei hatte, von dem aber keiner weiß, wer es ist. Warum ist denn dessen Raumschiff jetzt auf dem Pike-Mond? Weil eigentlich seine letzte Mission war doch nach Felucia zu gehen, oder?
Das ist mehr oder weniger das, was sie auch rausfinden können. Also Jocasta Nu, die ältliche Dame, die das Jedi-Archiv pflegt, sagt, der war auf Felucia. Und diese ganze Sache ist aber klassifiziert, classified. Das ist nicht das richtige Wort. Unter Verschluss ist das.
Geheimakten.
Es sind Geheimakten.
Ja.
Und zwar
mit dem Siegel des Kanzlers, weswegen die Leute dann zu Palpatine gehen, der sagt, ja, aber da war ich gar nicht
Kanzler. Der Kanzler hat verboten, dass die Jedi darüber informiert werden, was einer von ihnen gemacht hat.
Mhm.
Das ergibt wenig Sinn, aber okay.
Ja.
Nehmen wir einfach mal an, es war halt eine Spezialmission für das Büro des Kanzlers, von denen der Jedi-Orden offiziell nichts wissen durfte. Natürlich interessiert es Yoda und Mace Windu und das ganze Pack sehr, sehr, was denn jetzt mit Cypher Diaz eigentlich war, weil sie immer noch nicht richtig rausgefunden haben, auch 3 Jahre später, wo ihre Klonarmee eigentlich herkommt. Also unter welchen Umständen sie damals geordert wurde. Sie haben das ja einfach mal so hingenommen damals. Und sie haben in der letzten, im letzten Arc, wo es um Klone ging, auch erfahren, dass mit den Klonen eventuell was nicht stimmt. Ne? Also vor seinem Tod hat Fives ja Anakin gesagt, irgendwer will uns umprogrammieren. Ja, wir haben was im Kopf, was dafür sorgt, dass wir fremdgesteuert werden. Deswegen hat mein Kumpel einen Jedi-Meister erschossen. Und das solltest du ernst nehmen. Aber das hat Anakin, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob er so weitergetragen hat, diese Information, weil falls er auch kurz danach gestorben ist. Jetzt wollen wir also mehr erfahren über den Ursprung der Klone. Und ja, sie gehen dann zu Finis Valorum, im Film gespielt von Terrence Stamp, dem Vorgänger von Palpatine im Amt. Und was sagt er dazu? Das soll es angeblich gewesen sein. Der hat diese Mission...
Der sagt, das stimmt auch. Er hatte den Cypher Diaz zu Verhandlungen zu den Pikes geschickt, aber Yoda hat dann Cypher Diaz wiederum nach Felucia abbeordert. Und er sagt, da war nicht ein Jedi mit ihm unterwegs, sondern mein persönlicher... Diener.
Mhm.
Jemand namens Silman, der seitdem auch nicht wieder aufgetaucht
ist. Hat auch nur diesen Namen, kein Vor- oder Nachname.
Nicht, dass ich wüsste.
Künstlername wahrscheinlich.
Wie Madonna.
Genau, ja. Okay, aber da war natürlich trotzdem noch ein anderer Jedi bei ihm, das weiß nur keiner, denn das, wir wissen das aber aus natürlich dem Wissen, das wir aus den anderen Szenen haben. Draußen auf der Straße vor unserem Haus ist ein Hundekampf offensichtlich. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich denke, das ist mal drin. Als akustisches Experiment.
Geht's denen gut?
Okay.
Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Hund ist oder ein Kind, das versucht, einen Hund nachzuahmen.
Ich weiß nicht, ob es überhaupt ein irdisches Lebewesen ist. Es könnte auch ein Wesen aus dem Star Wars-Universum sein.
Mhm. Ein Kreischhund. Ein oberdiascher Kreischhund.
Oh ja, schön. Also wir wissen aus unseren Quellen, unter anderem auch Tales of the Jedi, dass der andere Jedi natürlich Count Dooku war, der offenbar Cypher Diaz begleitet hat, denn die beiden hatten eine gemeinsame Agenda. Cypher Diaz hat vor 10 Jahren, vor der Invasion von Naboo, schon gesagt, die Republik bräuchte eigentlich eine eigene Armee.
Mhm.
Und das war, ob das von ihm, ob er jetzt ähnliche Gedanken hegte wie Count Dooku, dass er die Jedi für korrupt hielt.
Ist unklar.
Wissen wir nicht. Wir sehen Cypher Diaz auch in dieser Folge nicht, denn er ist tatsächlich tot. Und
wir sehen nur ein Holo von ihm.
Er wurde auf Felucia eingeäschert, erfahren wir dann.
Ja, das ist alles komisch. Er ist aber da danach
irgendwie
ist,
gestorben.
Ja, aber danach ist das Schiff zurück.
Aber das Schiff ist auf Obadiah gefunden worden und sein Lichtschwert auch. Also das müssen wir mal gleich rekonstruieren, was da abgelaufen ist.
Müssen
das
wir?
Funktioniert. Wir können es versuchen. Also okay. Wir müssen ja auch irgendwie.
Das muss einen Mehrwert haben hier.
Plottechnisch hat das ja nicht so viel zu bieten, was wir heute reden. Das wird nach dieser ersten Folge sehr dünn, sagen wir so. Also das heißt, Felucia ist eine Sackgasse. Sie reisen also nach Obadiah und versuchen den Chef der Pikes, Lom Pike, scheint. Pike scheint auch ein Nachname zu sein, so wie Prime.
Möglicherweise.
Ja. Also wie gesagt, Gangster-Syndikat eigentlich. Und dann versuchen sie, den zur Rede zu stellen. Und wie läuft das denn? Da wiegelt sie erstmal ab, Anakin und Obi-Wan. Waren es Anakin und Obi-Wan, die ankommen?
Anakin und Obi-Wan, ja.
Aber der trägt eine Halskette, die Anakin, glaube ich, wiedererkennt.
Von dem Diener.
Als die Halskette entweder von dem Diener oder von einem Holo. Auf jeden Fall hat er irgendeinen dummen Fehler gemacht und es wird dann klar, okay, sie haben diesen Silman da immer noch seit 10 Jahren in einer Einzelhaftzelle eingesperrt, was die Anweisung war von
jemandem namens Tyrannus. Ja. Weil die Pike sagen dann, jemand namens Tyrannus hat uns Geld gegeben, damit wir Cypher Diaz Schiff abschießen, wenn es wiederkommt. Das haben wir getan. Silman war mit an Bord und hat überlebt. Und wir haben ihn dann gefangen gesetzt, falls wir irgendwann Tyrannus erpressen müssen.
Mhm. Das ist ja gut mitgedacht von ihnen, würde ich sagen.
Ja, also ich meine, sie haben jetzt 10 Jahre lang diesen Typen durchgefüttert, mit Verdacht, dass sie ihn vielleicht mal gebrauchen können.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum es diesen Typen gibt. den können sie dann auch verhören. In seiner Zelle macht er einen auf Gollum, sitzt da so auf so einem Stein und hat exakt die gleiche Beleuchtung und Pose, die Gollum hat, wenn er in seinem wahnsinnigen Modus ist.
Okay, ich habe tatsächlich eher an so einen, den hier, wie heißt er, der vorausgeschickte Diener von Dracula?
Renfield.
Renfield.
Das könnte natürlich auch sein, dass das dass eine Renfield Easter Egg sein soll, wegen Count Dooku.
Mhm.
Ja, wahrscheinlich soll es das. Ist dann der Name vielleicht auch irgendein Witz, irgendeine Anspielung? Wenn ihr das wisst, dann schreibt es uns.
Silman ist aus Lovecraft-Geschichten.
Ja?
Ja, da gibt es einen Silman, meine ich? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, das rauszufinden.
Wir finden das jetzt einfach live raus, während wir hier weiter dummes Zeug reden. Marie googelt das jetzt mal eben schnell. So läuft das in diesem Podcast. Wir nehmen das nicht sehr ernst, offensichtlich.
Entschuldigung.
Naja, sie können dann mit Silman reden, aber sie sind nicht die Einzigen, die darauf aufmerksam geworden sind. Immerhin hat Yoda ja bei Palpatine nachgefragt, was da abging. Und das dann hat irgendwie Darth Sidious mitbekommen, ja, dass die Jedi offensichtlich... Gilman.
Es gibt einen Gilman.
Okay, ja. Das ist also wahrscheinlich jetzt... hat nichts damit zu tun.
Ne? Wahrscheinlich nicht, nein.
Okay. Darth Sidious hat mitbekommen, dass die Jedi nach Cypher Diaz Spuren suchen, hat deswegen Count Dooku, also Darth Tyrannus, befohlen, diese losen Spuren zu beseitigen, diese losen Enden, und Silman zu killen. Und das tut er dann auch, während Anakin und Obi-Wan ihn gerade befragen wollen. Sagt er noch irgendwas Sinnvolles, der Silman?
Er sagt, dass man den Pikes nicht vertrauen soll, was jetzt nicht besonders irgendwie innovativ ist. Aber was unterhaltsam ist, ist, dass der Pike-Anführer Lom Pike dann mehr oder weniger klar macht, dass Dooku Tyrannus ist. Mehr oder weniger so, aber den kenne ich doch.
Ja, das ist ein dummer Fehler von ihm, der ihn das Leben kostet. Also eigentlich ist das die Info, die sie von Silman hätten kriegen können, nämlich dass Cypher Diaz von Darth Tyrannus aka Count Dooku getötet wurde. Aber das können sie dann zusammenreimen durch die Aussage von Lom. Ja, also dann fällt das endlich mal, das Puzzle fällt dann zusammen. Sie wissen, Darth Tyrannus hat Cypher Diaz umgebracht und hat ihn wahrscheinlich auch angestiftet, diese Armee zu bestellen. Es gibt einen Lichtschwertkampf, Lom stirbt, Dooku entkommt.
Dooku sagt noch zu Obi-Wan, hey, das, was ich dir im letzten Film erzählt habe, stimmt immer noch.
Ja.
Na, der Senat ist unter Kontrolle eines Sith Lords. Hör mir doch mal zu,
du Depp. Warum sagt er ihm das? Warum?
Es gibt ja die Theorie, dass Dooku tatsächlich versucht hat, Dinge zu verbessern. Und sich Sidious nur angeschlossen hat, um ihn am Ende zu vernichten und auch zu verhindern, dass die Jedi zerstört werden. Er wollte nur alles verändern.
Ja, das kann gut sein. Es passt aber besser zu Film-Dooku und zu Tales of the Jedi-Dooku als zu Clone Wars-Dooku, ja. Weil der ist einfach nur böse. Seine Charaktereigenschaft ist böse.
Er hat auch ein unglaublich böses Gesicht. Ja. Hey, ein Gesicht wie ein Turm.
Ja, also dieser Ein-Polygon-Bart
ist
schon ehrfurchtgebietend.
Ja. So, also am Ende wissen sie, Dooku, Tyrannus, gleiche Person. Tyrannus war mit Cypher Diaz unterwegs und hat für dessen Tod gesorgt. Und offensichtlich ist die Klonarmee von Sith erzeugt worden.
Ja, genau.
Das wäre jetzt doch der Moment, alarmiert zu sein.
Und die Jedi reagieren darauf, indem sie sagen, ja, okay, wenn wir das jetzt der Bevölkerung mitteilen, dann könnte das beunruhigen.
Teile diese Erkenntnisse. Ja,
das wäre jetzt gerade, wo der Krieg in einer kritischen Phase ist, machen wir das nicht. Wir behalten das jetzt erstmal für uns und ermitteln selber noch mal ein paar Tage weiter. Was soll jetzt in den paar Tagen schon schief gehen?
Ja, Yoda ist mehr oder weniger der Meinung, beziehungsweise alle so, ach, Dooku ist ja nur der Schüler, gehen wir mal davon aus. Und das ist alles der große Plan des dunklen Lords der Sith, der irgendwo noch dahinter steht. Und Yoda sagt, ja, aktuell können wir nur sein Spiel mitspielen. Und wir sitzen da und fragen uns, warum Yoda? Warum?
Also es ergibt insofern Sinn, dass Count Dooku Obi-Wan sagt, dass die Jedi oder die Republik von einem Sith-Lord kontrolliert werden, als dass sie sich damit distanziert von diesem Sith-Lord und damit nicht klar macht, dass eine Partei beide Seiten steuert.
Kontrolliert, okay.
Das ist vielleicht gar nicht so doof, so als.
Aber
als
er ist ja selber auch ein
doppeltes
Sith.
Spiel, ja.
Und es gibt immer nur zwei.
Hm. Ja, das ist Regel der zwei, über die reden wir, glaube ich, nochmal. Mhm. Ne? Ich glaube, die wird so oft gebrochen, das ist ja eher so ein Ratschlag oder eine Richtlinie der zwei.
Solange sich die Leute, die sie zusätzlich ausbilden, nicht Darth nennen, ist, glaube ich, alles okay.
Wissen denn die, ja gut, spätestens jetzt wissen sie, dass Count Dooku Darth Tyrannus ist oder Tyrannus. Aber wissen sie, dass er wirklich ein Sith ist? Oder glauben sie nur, er ist ein dunkler Jedi?
Ich glaube, sie gehen davon aus, dass er ein Sith ist. Hm. Ich glaube, sie reden darüber, dass er nur der Sith-Schüler ist. Und dass es noch einen Meister geben muss.
Ich bin mir nicht sicher. Das ist ein bisschen, also in Clone Wars kommt es mir auch so vor, als wüssten sie, dass er der Sith-Schüler ist, aber in den Filmen habe ich das Gefühl, dass sie ihn eher für einen dunklen Jedi halten. Aber das ist, ich finde das alles ein bisschen wischiwaschi. Müsst jetzt nochmal den dritten Teil gucken, was wir demnächst machen werden, um das genauer zu sagen. Aber das, was mich jetzt halt wirklich vor den Kopf stößt, die Jedi wissen jetzt, A, die Klone haben was eingebaut, was sie gegen die Jedi wenden kann. B, Darth Tyrannus, ihr Feind, ja, ein dunkler Jedi oder ein Sith, hat dafür gesorgt, dass es diese Armee gibt, die jetzt gegen ihn in den Krieg geschickt wird. Da könnte man doch mal sagen, vielleicht denken wir jetzt nicht mehr so lange drüber nach und forschen weiter. Wir müssen jetzt irgendwas tun, um diese Klone unschädlich zu machen, falls sie sich gegen uns
wenden. Ja, aber und weißt du, was sie tun? Meditieren.
Sie meditieren erstmal. Aber was machen sie in der nächsten Folge?
Also, in der nächsten Folge bemerken sie erstmal, dass Yoda geistesabwesend ist. Weil ja. Yoda nämlich die Stimme von Qui-Gon Jinn hört.
Aber bevor wir zu Qui-Gon Jinn kommen, jetzt nochmal, wie können wir die letzten Tage von Meister Sifo-Dyas rekonstruieren? Also, wir wissen Folgendes. Count Dooku hat Kamino aus dem Archiv gelöscht. Das haben wir gesehen.
Ja.
Count Dooku hat Sifo-Dyas getötet. Sifo-Dyas hat aber vorher entweder selber noch diese Armee bestellt oder Tyrannus hat sich als Sifo-Dyas ausgegeben. Mhm. Wahrscheinlich Letzteres. Mhm. Sifo-Dyas Schiff und sein Lichtschwert sind auf Obadiah gestrandet und seine Hilfe ist auch auf Obadiah festgenommen worden. Aber die Jedi glauben, dass Sifo-Dyas nach Felucia geflogen ist, dort gestorben ist und dort eingeäschert wurde.
Ja. Also die Felucian.
Wie passt das zusammen?
Die Felucianer sagen ja auch, der ist hier gestorben und wir haben ihn eingeäschert. Also entweder lügen die oder Tyrannen oder Dooku hat ein Schiff mit Asche und dem Diener an Bord zurückgeschickt und abschießen lassen.
Aber die Mission von Valorum war, geh nach Obadiah und verhandle mit den Pikes. Die Mission von Yoda war, geh nach Felucia und verhandle mit Pilzleuten.
Da gab es einen Streit zwischen zwei Clans, meine ich.
Okay, das heißt, warum hat denn der Kanzler, warum war das so eine geheime Mission? Hatte der Dreck am Stecken? Wollte Valoro mit den Pikes irgendwas aushandeln?
Naja, hat seinen persönlichen Helfer oder sowas mitgeschickt. Als Kanzler solltest du aber nicht mit einem bekannten Drogenkartell tatsächlich direkt verhandeln. Ja, das sollte schon so hasch sein.
Beides legitime Missionen. Mhm. Die fanden beide statt. Aber Count Dooku hat Hat die Pikes bestochen. Hat Sifo-Dyas wahrscheinlich auf Felucia umgebracht, dort liegen lassen, hat dann sein Schiff geklaut und ist damit nach Obadiah geflogen, um die Pikes zu bestechen, dass sie Silmaran festhalten?
Nee, die Pikes sagen, sie haben das Schiff abgeschossen, als es zurückkam und dafür werden sie bestochen worden, das zu tun. Deswegen, entweder hat Dooku das Schiff mit Silmaran und Asche zurückgeschickt oder die Felucianer lügen.
Das passt nicht zusammen. Was übersehen wir? Warum so ein kompliziertes...
Wieso? Wollen wir sie nochmal schauen, die Folge, ob wir es diesmal verstehen? Nee.
Also der Widerspruch ist es ja, der sie auf den Plan ruft, ne?
Ja, also ich glaube vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist jemand anders gestorben oder Dooku hat jemand anders umgebracht auf Felucia. Nee. Also die Sache ist, dass er die Pikes ja bestochen hatte, das abzuschießen und dass er wusste, dass diese Mission, nämlich die zu den Pikes, unter Verschluss sein würde.
Aber wann ist denn dann Count Dooku nach Kamino gereist? Ist das zwischen Felucia und Obadiah gewesen oder ist das danach gewesen oder davor?
Das weiß ich nicht.
Vielleicht sollte das ganze Manöver auch nur verschleiern, dass er überhaupt nach Kamino gereist ist.
Das kann sein. Also wir sehen in den Tales of the Jedi, wie er die Informationen über Kamino löscht, aber da, glaube ich, finden wir auch nicht raus, wann genau das gewesen sein soll.
Nee, das ist ungefähr zur Zeit von Episode 1. Das ist, müsste also kurz danach gewesen sein.
Okay.
Aber, wie ihr hört, wir sind etwas ratlos über die genauen Zusammenhänge. Egal, wie wir es drehen und wenden, es ergibt irgendwie keinen Sinn. Aber vielleicht übersehen wir auch was. Also schreibt uns gerne, wie ihr das interpretiert.
Oder wenn ihr es einfach besser wisst.
Aber ehrlich gesagt ist es auch wurscht.
Ja, denn eigentlich geht es nur darum, dass wir jetzt wissen, die Armee kommt daher und alle sind beunruhigt, unternehmen aber nichts.
Genau. Der Einzige, der was unternimmt, ist Qui-Gon Jinn. Und der ist tot.
Ja, was sagt uns das über die Befähigung der restlichen Jedi?
Über Qui-Gon Jinn haben wir jetzt lange nicht mehr gesprochen. Die Hauptfigur in Episode 1 im Grunde.
Mhm.
Und damals von Darth Maul getötet, der Meister von Obi-Wan Kenobi und ein Schüler von Yoda. Der meldet sich jetzt bei Yoda als körperlose Stimme.
Qui-Gon ist ein und Schüler, der Schüler von Dooku. Von Dooku auch, ja. Und Dooku ist ein Schüler von Yoda.
Ja, aber alle sind Schüler von Yoda.
Ja, aber das ist tatsächlich, das ist die Linie von Yoda. Yoda, Dooku,
Qui-Gon,
Obi-Wan, Anakin.
Ja.
Eine... Sie neigt dazu, dramatische Dinge zu tun, Linie. Ich glaube, Obi-Wan ist der eine Ausreißer daraus. Ja.
Der Pragmatiker.
Der Pragmatiker. Der war ja aber auch beinahe nicht Teil der Linie geworden. Da gibt es ja die Hintergrundgeschichte, dass der beinahe zum Bauern geworden wäre, bis Qui-Gon Jinn gesagt hat, ich glaube, ich nehme den.
Weißt du, ich glaube, nachträglich hätte er sich mit dem Bauernjob vielleicht wohler gefühlt.
Ja, möglicherweise. So, also Qui-Gon versucht, mit Yoda Kontakt aufzunehmen. Er redet mit ihm und levitiert Dinge durch die Gegend, aber er kann nicht feste Form annehmen und sagt Yoda, hey, ich habe mein Bewusstsein nach dem Tod aufrechterhalten können.
Genau, eigentlich ist der Kanon, wer in der Macht aufgeht, verliert seine Individualität. Er wird Teil der kosmischen Macht, die irgendwo jenseits ist, aber auch die lebendige Macht speist, die durch alle Lebewesen fließt und sie verbindet mit dem Universum und ihnen erlaubt, tolle Dinge zu machen. Ja.
Also normalerweise wird man Teil der kosmischen Macht. Es gibt da diese Aufteilung. Und Qui-Gon sagt, er ist aber Teil der lebenden Macht und kann weiterhin auf die Welt
einwirken. Er hat irgendwie gelernt, wie er sich da selber, also wie er unsterblich wird, mehr oder weniger. Mhm. Er hat das Geheimnis der Unsterblichkeit erlangt. Aber nicht so richtig, seine Ausbildung ist nicht abgeschlossen worden. Deswegen kann er momentan nicht körperlich erscheinen. Das wird sich noch ändern.
Mhm. Yoda ist dadurch erstmal etwas verunsichert, das fällt den anderen auch auf und er sagt, ja, ich habe hier Qui-Gon gehört, woraufhin die, ein bisschen das fragwürdig finden, weil wie gesagt, die Lehrmeinung ist, das geht nicht und dann beschließen sie gemeinsam einen Tag lang zu meditieren, um zu schauen, ob Qui-Gon es schafft, wieder Kontakt aufzunehmen und nichts passiert.
Ja. Also ist die Lösung, das Einzige, was jetzt noch sein kann mit Yoda, der hat irgendwie einen Schaden. Der wird jetzt mal unter medizinische Überwachung gestellt und ins Krankenhaus gepackt. Und Tempelwachen mit gelben Lichtschwertern bewachen sein Zimmer, aber...
Wird er da nicht in so einen komischen Tank gepackt, um besser meditieren zu können?
Zwischendurch wird er auch in so einen Tank gepackt, genau, ja. Aber im Endeffekt landet er halt in so einer Reha-Klinik. Mhm. Und er will da aber nicht sein. Ja, also Qui-Gon sagt ihm auch so, ich habe hier, komm mal mit, ich will dir was zeigen. Letztendlich hilft ihm Anakin dabei zu fliehen.
Und gibt ihm sogar R2-D2 mit.
Und Yoda setzt sich in seinen niedlichen kleinen grünen Jäger, seinen Kinderjäger.
Mhm. Der ist wirklich süß.
Trotzdem Platz für R2 hat und dann düsen sie ab zu dem Planeten, den Qui-Gon ihnen gewiesen hat. Und das ist Dagobah.
Yay.
Das ist das erste Mal, dass wir Dagobah sehen, glaube ich.
Mhm. Und es ist sumpfig.
Genau, es ist vor allem ein Planet, der voller Leben ist und deswegen wählt ihn, glaube ich, Qui-Gon aus, um da besser mit Yoda reden zu können und er erscheint ihm als Schwarm kleiner Glühwürmchen, die dann um einen Busch kreisen. Also Yoda spricht mit einem leuchtenden Busch, es ist ein wenig biblisch.
Mhm. Ein leuchtenden Busch, aber in einem Sumpf, nicht in der Wüste.
Ja, und Qui-Gon zeigt Yoda verschiedene Visionen, er zeigt ihm Blicke in die Zukunft, dass ein Sith-Lord Jedi auslöschen wird, dass seine Freunde alle sterben werden und sowas. Und wo führt das hin, Maggie?
Und das führt dahin, dass er ihn zum nächsten Ort schickt. Also wir haben jetzt einfach eine Reihe von Yoda reist zu verschiedenen Planeten und hat dort verschiedene Visionen und Erkenntnisse, auch wenn es nicht groß was ändern
wird. Ach ja, er zeigt ihm auch, dass die Klone sich gegen die Jedi wenden werden.
Ja.
Was ein weitiger Hinweis ist, den er vollkommen ignoriert. Er sagt ihm auch, dass je länger der Klonkrieg andauert, desto mehr das Böse an Macht gewinnt.
Ja.
Und Yoda fragt auch ein bisschen nach Details, die er aber nicht bekommt. Es bleibt alles mysteriös. Ich weiß nicht, warum Qui-Gon ihm nicht klarere Antworten gibt.
Kann er offensichtlich nicht.
Ja. Naja, und nachdem er ihn nach Dagobah gelotst hat, nur für diese kleine Vision, sagt er, weißt du was? Eine nächste Vision gibt's auf dem nächsten Planeten.
Ja, du musst jetzt dorthin, wo alles Leben herkommt.
Aber scheinbar ist Yoda von Dagobah beeindruckt, ne? Weil er wird ja später wiederkommen.
Ja.
Ich frage mich, was ihn jetzt so sehr an Dagobah begeistert hat.
Die Visionshöhle im Baum und keine Ahnung. Vielleicht hat er jetzt schon gesagt, oh, diese braunen Schlangen sehen aber lecker aus.
Also ich habe das so verstanden, dass Dagobah halt so sehr von Leben erfüllt ist, dass das ein guter Ort ist, wo Yoda mit Qui-Gon kommunizieren kann. Dass Qui-Gon da sehr viel Macht hat und die beiden Hälften der Macht da gut ineinander reinfließen. Und das ist halt der ideale Weg, um dann später zu lernen, wie man selber unsterblich wird.
Das heißt, Yoda ist einfach geblieben, um das Geistertelefon zu benutzen?
Genau, ja.
Ah. Ja, das Geistertelefon schickt ihn zu einem weiteren Planeten, der von einem starken, ich glaube nicht, nee, ne? Da ist nur so ein Energiefeld drumherum und erst kommt Yoda nicht durch, aber dann überlässt er die Steuerung der Macht. Daraufhin landet er auf diesem namenlosen Planeten und begegnet Leuten mit Theatermasken.
Ja, also erstmal muss er durch einen Geysir durchfliegen und auf der anderen Seite ist dann so eine Art Parallelwelt, wo auch alles unglaublich mit Leben erfüllt ist und Riesenpflanzen und Käfer und
fliegenden Viechern und alles mögliche.
Genau, ja. Und da sind 5 Leute mit so griechischen Chormasken.
Ja, so fröhlich, wütend, ausgeglichen.
Und das sind, und die sehen wir jetzt auch zum ersten Mal, weiß nicht, ob das noch Kanon ist, aber das sind die Wills.
Ah!
Was sind denn die Wills, Maigi?
Also ursprünglich ist Wills ein Begriff, der aufgetaucht ist in frühen Entwürfen von den Star-Wars-Drehbüchern.
Mhm.
Und irgendwie so der Star-Wars, bla bla bla, so wie aufgezeichnet in den Journals of the Wills.
Genau, so ist auch das Fan-Magazin, heißt glaube ich das Fan-Magazin
immer noch,
das Deutsche, ja. Immer noch, ne? Das Journal of the Wills. Und in der ersten Romanadaption, also basierend auf dem Drehbuch, heißt es schon, was wir jetzt lesen, wäre so, wie es aus dem Tagebuch der Wills übertragen worden ist. Also das sind die Chronisten der ganzen Machtangelegenheiten. Und später hieß es dann, das ist ein Orden von Machtanbetern.
Hm.
Das sind auch dann die auf Jedha die Macht, anbeten.
Okay.
Obwohl sie keine Jedi sind.
Aber hier sind es 5 schwebende Personen mit Chormasken.
Genau.
Okay.
Es ist angeblich ein Schamane der Wills. Das ist eine Entität. Die kommt nur mit 5
In 5 verschiedenen Formen. Okay. Also, die erklären dann diese 5 inkarnierte einzelne Schamanen-Identität der Wills. Erklärt Yoda, dass von diesem Ort, an dem er sich gerade befindet, alles Leben ausgeht. Hier entstehen die Midi-Chlorianer und hier sind die lebende Macht und die kosmische Macht 1. Und wir haben also einen weiteren mysteriösen Planeten, der sonst nicht zu erreichen ist, auf dem die Macht was Besonderes macht.
Nachdem wir schon Mortis hatten.
Mhm. Nur der hier hat keinen Namen.
Ja, vielleicht besser.
Ja. Und dann stellen sie ihm eine Aufgabe bzw. einen Test. Yoda begegnet seinem eigenen finsteren Schatten und muss mit ihm kämpfen.
Das ist jetzt Folge 3, ne?
Das ist Folge 3, ja.
Von 4. Ja, und er muss erkennen, dass die dunkle Seite zu ihm gehört und er sie nicht vernichten kann. Und dann besteht er diesen Test. Und dann gibt es einen zweiten Test, den fand ich sehr verwirrend beim Gucken.
Mhm.
Denn der, so wie das beschrieben ist, wenn man sich die Zusammenfassung anguckt, soll das so sein, dass er sich entscheiden muss. Es gibt eine Realität, wo seine Freunde alle tot sind. Also er sieht Ahsoka sterben, er sieht Padawane tot am Boden liegen. Wen sieht er noch in der Vision? Er sieht, wie Mace Windu von Darth Sidious getötet wird, glaube ich.
Ja, und ein weiteres von den Kindern aus der Folge, genau, wo Ahsoka die Jünglinge dabei hat.
Und dann sieht er danach eine Vision, wie alle friedlich um den Baum im Hof des Jedi-Tempels rumstehen und sich vertragen. Und da sind auch Count Dooku dabei und Charaktere, die schon lange gestorben sind. Und dann ist es wohl so, dass das bedeuten soll, dass er erkennt, dass das eine falsche Hoffnung ist und dass das gar nicht so passieren kann, weil die ja schon tot sind. Und er muss sich dann für die erstere Realität entscheiden, wo alle sterben. Und ich habe das als beim Gucken überhaupt nicht als eine Entscheidung wahrgenommen. Oder als
ich habe das verstanden, dass er erkennen muss, dass das eine nie die Wahrheit sein kann, sondern eine Vision ist. Also dass das so ein ist, hier und hier ist alles gut, verbring doch den Rest deines Lebens in dieser Vision und dann muss ihm klar werden, dass das nicht so ist.
Ich habe das ganz anders gelesen.
Mhm.
Ich habe das gesehen und dachte mir, okay, das ist jetzt das Jenseits. Yoda trifft all diese Leute im Jenseits wieder, auch seine Feinde und die Verräter, und sie stehen da eins in der Macht um diesen Baum, der die, auch die Macht symbolisiert, rum, und es spielt eigentlich keine Rolle, dass sie sich im echten Leben alle die ganze Zeit aufs Maul gehauen haben, weil relevant ist das, was dann im Jenseits passiert. Das passt aber überhaupt gar nicht zu der Jenseitsvorstellung von Star Wars.
Ja, und außerdem ist es eine Mischung aus Leuten, die leben und schon tot sind.
Ja, es ist halt eine Zukunftsvision.
Okay.
Wir werden sich alle da irgendwann wieder treffen. Mhm. In Spaceballs 2. Auf der Suche nach noch mehr Geld.
Okay. Ja, also.
Aber das ist es nicht. Also ich habe das falsch interpretiert, und das ist tatsächlich, er soll verstehen, dass das eine Falle ist, diese Realität.
Mhm. Okay. Dooku sagt auch, kommt Meister, kommt dazu, und dann sagt er, nein, du bist ein Sith. Dann kämpft er mit Visions-Dooku.
Ich hätte es aber im Geist von Star Wars besser gefunden, wenn es die versöhnlichere Variante wäre, ja. Weißt du? Also ich finde, dieses Gut-Böse gehört natürlich dazu, aber eine Vision, die ihm zeigt, dass es für alle irgendwie noch Hoffnung gibt, hätte mir besser gefallen.
Ja, irgendwann werden wir alle als durchscheinende Gestalten um ein Feuer mit E-Books herumstehen.
Ja, ist das nicht toll?
Ja, und danach taucht wieder die Fünfergestalt auf. Yoda sagt, jetzt zeig mal endlich dein Gesicht. Und daraufhin löst sie sich auf. Als diese Person die Maske abnimmt, fliegt einfach der Mantel davon, die Maske fällt zu Boden. Und sie sagen ihm, wir haben unsere Körperlichkeit hinter uns gelassen. Wir existieren nur noch in der Macht. Und übrigens, für den Rest musst du nach Moraband.
Genau, nächste Folge, nächster Planet, nächste Vision. Moraband ist ein gutes Stichwort, Maike. Ich erinnere mich an den Aufschrei, den allein dieser Name damals in der Community ausgelöst hat. Moraband ist nämlich, wird hier bezeichnet als die Originalheimatwelt der Sith. Und das ist ein Wüstenplanet mit Pyramiden, ein Gräberfeld. Und es sieht exakt genauso aus, wie Korriban in den Comics und den Computerspielen aussah. Und dann haben sich alle gefragt, warum wird denn jetzt Korriban umbenannt?
Weil George Lucas Moraband besser fand.
Genau, er hat immer gesagt, ich finde, es klingt besser. Aber George, wir nennen diesen Planeten seit 10 oder 20 Jahren Korriban.
Das ist mir egal.
Ja, okay. Und alle dachten halt, vielleicht ist Korriban damit aus dem Kanon gestrichen, was halt echt kacke gewesen wäre, weil Schauplatz in KOTOR und KOTOR 2 erst ein paar Jahre davor, das wäre schon irgendwie seltsam, das zu entwerten. Aber nee, ist einfach nur ein anderer Name. Planeten können mehrere Namen haben.
Das ist richtig.
So wie, das wurde ja mit der Zeit auch etabliert für andere Planeten. Mon Calamari heißt ja eigentlich, sagt auch immer Mon Calamari dazu. Irgendwann hieß es dann noch Mon Cala. Zwischendurch haben Leute versucht zu erwähnen, dass der Planet Duck heißt.
Ja.
D-A-C. Was dumm ist. Aber Mon Calamari ist auch dumm. Ich verstehe auch nicht, dass diese Vorsilbe Mon eigentlich bedeuten soll, die ja in Rückkehr der Jedi-Ritter plötzlich vor alles geklatscht wurde. Mon Mothma, Mon Calamari. Okay, das war's schon.
Das war's schon, aber ich wollte gerade sagen. Und was ist der Rest von alles?
Zwei Dinge in der gleichen Szene.
Mon etabliert. Palpatine.
Mon Palpatine. Zwei.
Mon Todesstern.
Zwei Dinge, die in der gleichen Szene etabliert wurden. Da fragt man sich doch, ob da nicht was verrutscht ist oder so.
Weißt in der du? Zeile, meinst du? Okay.
Mon Mothma auf dem Mon Calamari-Kreuzer.
Das ist einfach, das ist ihrer, ja?
Ach so.
Oder vielleicht hat sie irgendwo in ihrem Stammbaum auch Mon Calamari.
Mon Calamari.
Mon Calamari.
Ja.
Sie ist Französin.
Ja, ja. Mon Mothma.
Mon Mothma. Wunderbar. Leicht abgeschweift.
Nö.
Yoda muss nach Moraband. Yoda landet auf Moraband. Yoda sagt R2, wenn ich in 3 Tagen nicht zurück bin, flieg allein nach Hause. Yoda wandert über Moraband.
Darf ich nochmal zur Ursprungswelt der Sith was sagen? Weil ja. In den Comics war Korriban auch nicht die Ursprungswelt der Sith. Es war damals schon ihre Gräberwelt.
Ja, Tempelwelt, ja.
Sie kam von anderen Planeten. Ich glaube, am Ende war es Dromund Kaas, ne, der Ursprungsplanet. Mhm. Zwischendurch war es Sajost.
Ja. Aber es, immer wenn man den geheimen Planeten der Sith findet, gibt es noch einen geheimeren Planeten der
genau.
Sith.
Genau. Und es war dann in Esvetor, kam dann raus, Dromund Kaas ist es auch nicht, es ist Sakul.
Ja.
Ja.
Also Lukas rückwärts.
Ja, ja. Und Sakul ist es dann aber auch nicht. Weil der Imperator, der unsterbliche Imperator der KOTOR-Ära, kommt eigentlich von einem anderen Planeten, dessen Namen ich gerade vergessen habe.
Irgendwann gibt es wieder einen Kreisschluss und es ist wieder Korriban.
Weil ich in Planeten ausgehen.
Ja.
Schön.
So wie alles auf Tatooine passiert.
Mal dein Studio begeht, ist alles okay?
Ich habe nur mit den Füßen gewippt, Entschuldigung.
Maggie ist nervös, weil wir auf Korriban, Omoraban sind. Das ist ein gruseliger Planet. Yeah. Ein gruseliger Planet, der von Gräbern dominiert wird. Und in einem dieser Gräber findet Yoda den Geist von Darth Bane.
Ja.
Und das ist natürlich das, also nachdem wir jetzt schon das Problem mit Moriband haben, gleich die Versöhnung. Hier wird ein Charakter aus den Romanen kanonisiert. Darth Bane ist der Sith Lord, der die Regel der 2000 Jahre vor den Filmen etabliert hat. Gibt es eine Romanreihe dazu von, oder einen großen Roman von Drew Karpyshyn, dem Autor von KOTOR und teilweise von Mass Effect. Der nicht gut ist, aber der auch schön vorhandene Kanon-Bestandteile nimmt und daraus was Neues baut und halt erklärt, warum gibt es die Regel der zwei, was wollte Darth Bane damit bewirken, warum wird in den Filmen davon gesprochen, während in den Comics, die noch früher spielen, hunderte Sith rumlaufen. Dann kombiniert das auch sehr schön mit Jedi Knight, mit dem Computerspiel, wo es einen Teil der Jedi auf dem Planeten Rusan gibt. Aber es wird nicht erklärt, was das ist. In der Darth Bane-Geschichte wird dann klar gemacht, Rusan ist das Schlachtfeld, wo Jedi und Sith sich quasi ausgelöscht haben. Und dadurch entstand diese unglaublich starke Präsenz in der Macht, die man abzapfen kann, wenn man ein dunkler Jedi ja. ist.
Und dann gab es für die Jedi die Rusan Reformation, die auch den Widerspruch zwischen der Anzahl an Generationen und der Anzahl an Jahren erklärt, wenn unterschiedliche Leute sagen, wie lange es die Jedi schon gibt.
Also in Episode 1 sagen sie ja, seit 1000 Jahren gibt es die Regel der 2. Mhm. Und Obi-Wan sagt, seit 1000 Generationen herrschen die Jedi.
Mhm.
Wo ist jetzt der Widerspruch? Denn die 1000 Generationen werden dann als 25.000 Jahre genommen und das ist dann der Startpunkt, wo der den Jedi-Orden gründet auf Tython dann später.
Wie auch immer, ich wollte nur Rusan Reformation
sagen. Okay, ich weiß gar nicht, was das ist.
Da ist der Jedi-Orden reformiert worden.
Ach so, okay.
Aber in weniger kriegerisch,
weil... Irgendjemand auch mal sagte, seit 1000 Jahren?
Ja,
obwohl irgendwo. Eigentlich 1000 Generationen gemeint war?
Mhm.
Okay. Ja gut, das passt ja dann alles zusammen. Das haben sie clever gelöst, die
Roman-Autorin. Drew Karpyshyn.
Ja.
Ja, das war jetzt ein Geschweifel da drumherum, dass hier Darth Bane auftaucht und sagt, ich bin Darth Bane, ich habe die Regel der 2 aufgestellt, ich hatte nur einen Schüler und so sollte es auch weitergehen. Mhm. Und dann sagt Yoda, laber nicht, du bist nur eine Vision.
Genau.
Kurz zusammengefasst. Und dann sagen die Priesterin, die offensichtlich als das Macht-GPS von Yoda fungieren, du musst noch einen anderen Tempel. Ein Tempel, in dem die Sith früher Jedi geopfert haben.
Was sollten das jetzt mit Darth Bane? Das war doch kein Test, das war einfach nur.
Das war einfach nur da. Das war, glaube ich, um nochmal dran zu erinnern, dass es immer nur zwei Sith gibt und Dooku nicht allein sein wird oder beziehungsweise der Sith Lord, von dem sie wissen, dass er existiert, dass der nicht allein sein wird, sondern einen Schüler haben muss.
Ursprünglich sollte auch Darth Revan auftauchen in der Szene. Oh. Da gab es sogar schon einen. Previs sozusagen, kann man sich irgendwo anschauen auf YouTube. Aber dann haben sie sich wohl dagegen entschieden, weil klar wurde, dass Darth Revan ja nicht als Sith gestorben ist. Also kanonisch. Mhm. Und deswegen ergibt es keinen Sinn,
dass da nicht auf
Korriban sein Geist auftaucht.
So. Parallel während Yoda jetzt auf Moraband Korriban unterwegs ist, wird Sidious klar, was da los ist und möchte da Einfluss drauf nehmen. Zitiert Dooku heran, nutzt dessen Blut und seine Verbindung zu Yoda als seinen Lehrmeister, um ein Sith-Blutritual mit Blitzen zu machen.
Das ist sehr
Hexenküche
auf einmal. Es klingt eher nach Hexen, ne? Ganz komisch. Passt überhaupt nicht zu dem, was wir vorher...
Vielleicht hat Palpatine das von Mutter Talsin gelernt.
Das kann sein.
Aber er sagt, es ist ein Sith-Ritual.
Von mir aus.
Wie auch immer. Um Yoda zu beeinflussen. Und Yoda hat dann wieder eine Reihe von quasi ineinander verschachtelten Visionen, weil erst denkt er sieht Sifo Dyas.
Ja.
Erkennt aber, dass der nur eine Vision ist, weil der liegt im Sterben und sagt, ich weiß, wer der geheime Sith Lord ist, aber vorher musst du deine geheimen Begehren anerkennen. Und Yoda sagt, nee, du bist doch nur irgendwie eine Vision. Daraufhin verwandelt er sich in Sidious.
Yoda ist einfach auf alles, oder?
Ja, so ungefähr.
Ja, und dann fängt der finale Kampf dieser Staffel an und dieser Folge. Und das ist interessant, denn dann geht's über in eine Szene, wo sie auf Coruscant auf einem Gunship sind mit Anakin und Rex und sie wollen in den Industriedistrikt, weil sie eine Spur gefunden haben, dass sich Dooku und Sidious dort treffen. Mhm. Und sie wollen jetzt rausfinden, wer das Sidious ist. Und weißt du, dass das exakt aus einem Roman übernommen ist?
Nein, weiß ich nicht.
Labyrinth des Bösen hieß der Roman. Den hatten wir als Hörspiel gehört. Da geht es darum, dass ein anderes loses Ende von Anakin und Obi-Wan aufgespürt wird, nämlich der Holostuhl, ja, den die Separatisten haben. Über den finden sie letztendlich die Identität von Sidious raus. Und das Ganze endet genau mit dieser Szene, dass sie da hingehen, um Count Dooku zu stellen. Aber dann wird es unterbrochen dadurch, dass Palpatine entführt wird. Also ja. Palpatine lässt sich quasi dann entführen, um zu verhindern, dass sie ihn aufspüren. Glaube ich. So ähnlich war es in dem Roman.
Also nee, sie wissen nicht, dass Sidious Palpatine ist zu dem Zeitpunkt, aber sie sind ganz kurz davor.
Genau, sie sind ganz kurz davor. Wenn sie da hinkämen, würden sie draufkommen und deswegen muss Palpatine die letzte Phase seines Plans einleiten und dann geht es direkt über in Episode 3.
Ja.
Das ist übrigens sehr interessant, wie viele Übergänge es in Episode 3 gibt. Es gab ja erst in der Clone Wars 2D-Serie einen sehr guten Übergang, dann eben den in dem Roman. Dann war das, was wir jetzt gerade besprechen, eigentlich der Übergang. Und dann haben wir natürlich in der 7. Staffel von The Clone Wars
nochmal einen. Ja, aber hier ist es jetzt auch so, dass wir dann Szenen haben, die sich abspielen, die Echos oder Reime auf das sind, was wir tatsächlich dann in Episode 3 sehen werden. Also Anakin kämpft gegen Dooku und gewinnt die Oberhand und tötet Dooku mit dem gleichen Move, wie er es dann tatsächlich tun wird.
Illusions-Anakin.
Während Yoda Sidious stellt. Also es ist tatsächlich so, Dooku und Sidious treffen sich da in dieser Vision. Yoda jagt Sidious hinterher. Während Anakin Dooku hinrichtet, muss man schon so sagen. Und dann wird Anakin aber von Sidious getroffen und droht dann runterzustürzen in die Tiefe, weil auf Coruscant immer alles irgendwie gleich mehrere Kilometer Abgründe hat.
Also Yoda muss sich entscheiden, ob Sidious weiter verfolgt oder Anakin rettet und er scheint sich natürlich dafür, Anakin zu retten, mal wieder.
Und er nimmt dann sogar in Kauf, dass Sidious ihn mit tödlichen Blitzen trifft oder möglicherweise tödlichen Blitzen, während er Anakin rettet.
Genau, und am Ende schafft es Yoda. Die stürzen alle in den Abgrund, Sidious und Yoda. Und Yoda schafft es dann, das Cape von Sidious an sich zu reißen, aber es ist dann niemand mehr drin.
Ja.
Und damit endet die Vision. Und offenbar hat er diese Prüfung damit bestanden. Kehrt zurück nach Coruscant, wo die Leute schon ein bisschen in Sorge waren, wo er jetzt abgeblieben ist. Und fragen, was er rausgefunden hat. Und das Ganze endet dann damit, dass Yoda im Grunde sagt, ja, nicht so wichtig. Wird schon alles gut werden. Ich denke, ich habe meinen Frieden damit gemacht, dass alles...
Dass ihr alle sterben werdet. Ihr alle
sterben werdet. Aber ich glaube, das ist der Wille der Macht.
Ja, also er sagt, es gibt einen anderen Weg, den Sieg zu erringen, als die Klonkriege. Und er hat zwischendurch noch wirklich noch ein paar weitere Visionen, nachdem die Priesterinnen ihm gesagt haben, so, jetzt weißt du, wie es geht und jetzt kannst du lernen, dein Leben, dein Bewusstsein über den Tod hinaus zu erhalten. Und er hörte unter anderem seinen eigenen letzten Satz, dass es einen anderen Skywalker gibt. Und Palpatine und Dooku zucken mehr oder weniger mit den Schultern und sagen, hat wohl nicht geklappt ihrem Ritual. Ja, dann, ja, Yoda war wohl zu stark für uns.
Also ihr Plan war, Yoda zu korrumpieren.
Mhm.
Und das hat nicht funktioniert.
Nein.
Es war
auch gleichzeitig die Prüfung für Yoda. Es ist auch wieder...
Diese Einmischung von den beiden finde ich sehr seltsam. Das ist eher so ein erzwungener, es muss noch irgendwie in der letzten Folge einen Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen geben.
Ja.
Das passt für mich nicht da rein. Das ignoriere ich auch irgendwie.
Ja. Verstehst du das? Das ist auch komisch, dass, wie gesagt, das wirkt eher wie
Hexenhandwerk
und sonst was.
Aber die Vision, die Yoda hatte, ist ja, wenn du jetzt Sidious verfolgst und auf Krampf rausfinden willst, wer es ist, wird die Sache nur noch schlimmer, also mach's nicht. Oder?
Mhm.
Sondern lass das einfach mal.
Lass es einfach geschehen.
Ja. Ist das die richtige Schluss, der daraus zieht?
Sie haben sich da selber eine Ecke gemalt, quasi mit ihren Plotfäden. Zu dem Punkt, wo sie jetzt sagen müssen, ja gut, jetzt bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, Yoda muss das einfach akzeptieren, weil ansonsten geht die Story nicht so weiter, wie sie weitergeht.
Ja, für mich war das immer so ein Versuch zu erklären, warum Yoda in Episode 3 so leicht aufgibt.
Hm.
Weil es ist ja offensichtlich, dass er und Palpatine, also Sidious,
ebenbürtig
sind, aber er geht dann einfach.
Ja.
Er wird ja nicht verletzt oder sowas. Er fällt nur einmal darunter. Ich glaube, er verliert sein Lichtschwert. Und dann sagt er, nee, das ist mir jetzt zu doof, ich gehe jetzt.
Ja.
Angesichts dessen, was im Spiel steht, hätte man doch mal vielleicht nochmal versuchen können, irgendwie was zu reißen.
Aber er wusste, dass er nach Dagobah gehen, üben und mit Qui-Gon telefonieren muss.
Ja. Weil er die Vision hatte, dass es noch einen anderen Skywalker gibt.
Mhm. Ja, beziehungsweise, dass er weiß, dass er derjenige ist, der irgendwann sich darum kümmern muss. Weil ihm auch gesagt wird, er versteht auch, dass er noch jemanden ausbilden muss in der Zukunft.
Also die Vision hat ihm gesagt, er muss die Skywalkers retten und nicht selber Palpatine besiegen. Wenn er es versucht, führt das nirgendwo hin. Das ist das, was er daraus ziehen kann.
Ja, verstehe ich zwar nicht so ganz, aber die Macht wird es schon besser wissen.
Ja, klar, die Macht weiß es immer besser.
Die Macht ist super, um sämtliche Plotholes irgendwie zu überbrücken.
Ja, also wir enden dann mit einer friedlichen, hoffnungsvollen Note, obwohl wir wissen, dass es ganz schlimm wird, sagt uns die Folge, ja, aber es ist ja alles nicht so wichtig, weil man wird Frieden in der Macht finden. Was man vielleicht noch bemerken sollte, ist, Darth Bane wird gesprochen von wem?
Mark Hamill.
Maggie schaut mich leer an.
Das war Mark Hamill, oder?
Ja, okay. Ja, ja.
Ja. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Irgendjemand in dieser Folge hat Mark Hamill gesprochen. Und ja,
so genau. Mark Hamill hat Darth Bane gesprochen. Was man auch sofort hört, finde ich, wenn man es auf Englisch sich anschaut. Und er hat damit auch wieder wahnsinnig Spaß. Das ist wieder so ein überzogener Bösewicht, den er sprechen kann. Also es sind zwei Gastauftritte in diesen Folgen. Also Qui-Gon ist Liam Neeson tatsächlich. Mhm. Und Mark Hamill als Darth Bane. Das ist schon allein dafür, finde ich, lohnt es sich, das zu gucken. Optisch ist es auch weit vorne,
was
da passiert.
Also auch einfach die Landschaften auf Moraban Corriban.
Mhm.
Das finde ich sehr stimmungsvoll.
Und es ist schön, das auch mal kanonisch zu sehen. Ja?
Ja.
Also etwas, was man schon aus Comics, Romanen, Computerspielen kennt. Ja, sollte man diese vier Folgen gesehen haben?
Ich brauche sie nicht. Also sie tragen nicht wirklich was zur Story bei, weil sie dann ja auch nicht wirklich das Ende waren.
Hm.
Also aus der jetzigen Sicht muss man sie nicht schauen, finde ich.
Weil es noch ein anderes Ende gibt.
Ja, aber das besser ist.
Wenn man damals den Abschluss sehen wollte, ja, dann musste man sie halt anschauen. Das ist kein starkes Argument für diese Folgen. Es gab ein paar Jahre, ein Zeitfenster, wo man sie gucken musste, weil es der Abschluss war.
Ja. Aber jetzt sind wir in anderen Zeiten. Das ist doch auch was Schönes. Manchmal.
Also ich finde schon, dass man sie sehen sollte.
Ja?
Weil sie halt offene Fragen, offene Plotfäden zusammenführt. Gerade mit Zeit für Dias. Ich find's cool gemacht, wie Yoda lernt, wie er später unsterblich wird, wie er über Dagobah was rausfindet. Wie gesagt, schön, Korriban zu sehen. Die Vision, die er hat, ich verstehe sein Handeln dadurch besser. Auch wenn ich glaube, dass es auch andere Optionen gegeben hätte.
Yeah.
Alles. Zum Beispiel einfach mal drüber reden. Einfach mal allen zu sagen, Leute, die Klone sind vielleicht gar nicht unsere Freunde.
Ja, wie wäre es, wenn wir uns nicht einen Tag hinsetzen und meditieren? Das ist auch schön, ja. Aber wie wäre es, wenn wir uns einen Tag hinsetzen und einfach mal koordiniert alle Informationen, die wir haben, zusammentragen?
Mhm.
Vielleicht schreibt jemand mit, wie ihr wisst nicht, was mitschreiben
wie
ist.
Auf dem
hat hier jemand schon mal Papier gesehen? Haben wir irgendwas anderes, um Informationen aufzubewahren, außer Holos?
In den Comics wird dann später gesetzt, dass...
Also es Flimsy gibt,
ja. Dass echtes Papier wahnsinnig selten ist.
Mhm.
Was Quatsch ist, weil es ja nicht so, dass Holz selten wäre. Aber die meisten Leute eben das auf Kunststoff aufzeichnen oder sowas. Mhm. Und ich glaube, genau, Luke findet in den Dr. Aphra Comics dann das erste Buch für seine spätere Sammlung.
Bam, bam, bam.
Mhm.
Ja. Vielleicht ist es daraus entstanden, dass ihnen hinterher klar geworden ist, nein, das sind ja alte Jedi-Bücher. Hm. Das ist eine verlorene Kunst, offensichtlich Dinge aufzuschreiben.
In The Acolyte gibt es auch ein Papierbuch.
Hm.
Oder?
Ja,
oder
stimmt.
Ist das nicht aus Papier?
Ja, doch. Also ich weiß nicht, ob aus Papier, das ist ein Feuer. Buch.
Ja.
Ursprünglich war es ja sogar Absicht, dass es keine Schriftstücke gibt, sondern alle Informationen anders weitergegeben werden, um die Welt fremdartiger erscheinen zu lassen.
Ja, das ist auch eine gute Idee. Und dann hat irgendjemand gesagt, hey, wie wär's, wenn da Bücher rumstehen?
Also es ist wieder so es hätte alles anders ausgehen können, tut's aber nicht. Weil die Leute nicht miteinander reden und weil Yoda das einfach akzeptiert, was ihm die Macht gezeigt hat, weil er ein braver kleiner Jedi ist.
Wir haben jetzt noch drei Geschichten aus The Clone Wars, bevor wir dann zu Die Rache des Sith übergehen. Beziehungsweise die dritte geht schon direkt über. Wir haben noch zwei Geschichten. Eine dreht sich um Ahsoka und eine dreht sich um die Klone. Mhm. Und wir reden das nächste Mal dann über, was macht Ahsoka eigentlich, während sie keine Jedi ist. In diesem relativ kurzen Zeitfenster. Was für andere Jobs findet sie da?
Ja.
Und ist es ein Schmugglerjob?
Könnte sie das machen, was alle Leute in Star Wars machen, wenn sie gerade keine Jedi sind?
Jedi oder Schmuggler. Das sind deine beiden Optionen in dieser Welt. Mhm. Du hast keine Jedi, Schmuggler oder Faschist. Das sind deine drei Optionen.
Sie wird keine Faschistin, wenn sie keine Jedi ist. Das ist doch was Schönes.
Das ist gut. Schön für sie. Ja.
Da hören wir uns dann das nächste Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank. Und der übliche Gruß geht raus an Kai Alpaka.
Mhm. Legt euch hin.
Ja.
Und leckt euch am Pfui.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.